Feminismus ist keine Philosophie, keine Theorie, ja, nicht einmal eine Anschauung. Er ist vielmehr eine politische Bewegung, die die Welt bis zur Unkenntlichkeit verändern soll. Der Feminismus fragt, wie sähe die Welt aus, wenn wir der politischen, gesellschaftlichen, sexuellen, wirtschaftlichen, psychischen und physischen Unterordnung der Frauen ein Ende setzen? Er antwortet, wir wissen es nicht. Probieren wir es aus.
Amir Srinivasan, das Recht auf Sex. Feminismus im 21. Jahrhundert. Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens.
Hallo, hi.
Ja, eine neue Bonusfolge. Wir sprechen hier ja einmal im Monat über einen Text. Und diesmal ist es dieser hier, das Recht auf Sex. Das Buch hast du vorgeschlagen, Jens. Es ist sehr, sehr interessant. Es schließt vielleicht so ein bisschen auch an die letzte Folge zu Miranda Fricker und epistemische Ungerechtigkeit. Also es tauchen, finde ich, Themen wieder auf jeden Fall, bei denen ich so dachte, also würde ich viel an Rände von Büchern ranschreiben, hätte ich manchmal so einen Fricker daneben geschrieben. Aber bevor wir dazu kommen, wie geht's dir so? Und du hast ganz gute Nachrichten, oder?
Ich habe gute Nachrichten. Ich habe jetzt vergangene Woche die Verteidigung meiner Dissertation abgelegt und mit Summa Cum Laude beschlossen, was
Jawohl. Auch
die Gesamtnote ist. Yay! Ich bin auch tatsächlich, ich bin noch dabei, es zu verarbeiten. Es sickert immer noch ein, da es unfassbar schön ist und es, also eigentlich bei der Verlesung der Note hat es mich kurz überwältigt, kann ich sagen. Und jetzt so langsam nach einigen Tagen normalisiert sich der Blick auf die Welt wieder.
Wie ist das? Ich kenne das immer nur so von außen, man hört das immer, ja, Summa Cum Laude, das ist irgendwie so das Beste, was geht. Weiß man das irgendwie schon auf dem Weg dahin, dass das eventuell darauf hinausläuft? Ist man da überrascht? Wie genau ist das so?
Eine Facette am deutschen Unisystem, die faszinierend und irritierend ist, ist, dass dieses Prozedere von Uni zu Uni unterschiedlich ist, Institut zu Institut. Also das ist ja generell ein deutscher Sonderweg, dass es den Bologna-Prozess gibt, der alles europaweit angleichen und vereinheitlichen soll und wir in Deutschland ja allein schon 16 leicht divergierende Bildungssysteme in den Bundesländern haben. Und das Promotionsprozedere ist dann wirklich auch nochmal jeder und jedem selber überlassen. Es ist eigenartig. Und in Leipzig war es jetzt so, dass man nach Einreichung der Dissertation zwei Gutachten bekommt von der Erstgutachterin und dem Zweitgutachter und dann ein Rigorosum und eine Verteidigung ablegen muss. Und das Rigorosum ist eine sehr altertümliche Prüfungsform, in der man zu Themen geprüft wird, die außerhalb der Themen liegen, die in der Dissertation behandelt werden. Das heißt, ich konnte also mich auch noch einmal prüfen lassen zu anderen Themen, über die ich jetzt nicht die letzten Jahre geschrieben habe. Und die Note ist dann so eine prozentual zusammengesetzte. Also die beiden Gutachten ergeben zusammen den überwiegenden Prozentsatz der Note, also weit über die Hälfte. Und Rigorosum und Verteidigung fließen dann ebenfalls mit ein. Aber das bedeutet, dass man natürlich bei einem dieser Elemente, also in den Gutachten, im Rigorosum oder in der Verteidigung, eine Note haben kann, die nicht zwingend an der Gesamtnote besteht. Aber es ist glücklicherweise bei mir alles ziemlich gut gelaufen.
Cool. Das ist richtig cool. Wir sind alle stolz, obwohl wir nichts damit zu tun haben.
Dankeschön.
Richtig. Aber genau. Und ja, bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Weiß man schon immer bei diesen Dissertationen, wann man die lesen kann? Ist das schon jetzt irgendwo öffentlich? Wird das irgendwann veröffentlicht? Wird dann veröffentlicht so richtig, oder?
Ja, aber da ist noch nichts spruchreif. Ich werde aber bestimmt es auch auf diesem Kanal die Welt wissen lassen, wenn es soweit ist.
Alles klar. Wir sind gespannt, ich bin gespannt. Wir besprechen in dieser Folge ein Buch, das du mitgebracht hast. Und es könnte sogar sein, dass du das in der allerersten Folge Geister schon erwähnt hast oder sowas. Also, dass das für dich eine total gelungene, sogar Einführung in die Philosophie sein kann. Amir Srinivasan, Das Recht auf Sex heißt das Buch. Das sind verschiedene Essays, die da drin sind. Wie bist du denn darauf gestoßen eigentlich ursprünglich?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, lass mich überlegen, Ich war ja während meines Doktors auch für eine Weile Doktorand oder Gastdoktorand an der University of Oxford. Und als das so sich begonnen hat herauszukristallisieren, dass ich das in Angriff nehmen und mich dort bewerben möchte, da hat ein, und das war dann nochmal einige Zeit, bevor ich dann 2022 tatsächlich dahin bin, und da hat ein Freund von mir mich darauf hingewiesen, ach, da gibt es diesen. So eine ganz tolle neue Rockstar-Philosophin, die total, also so, oder Shootingstar-Philosophin, die total durch die Decke geht, Amir Srinivasan. Und das war da schon, sobald ich es gegoogelt habe, wurde schnell deutlich, das ist eine Person und eine Autorin, die man für so viele Sachen im Auge behalten muss, die auch, wie ich es ja immer toll finde, extrem viele divergente Traditionen und Ansätze und thematische Fokussetzungen auch in ihrem Schaffen vereint. Und ich glaube, ich hatte das Buch dann auch schon bereits gelesen, bevor ich nach Oxford bin. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Also es begleitet mich jetzt auf jeden Fall schon eine Weile und ist ein wichtiger Referenzpunkt, auf den ich häufig auch zurückkomme.
Das ist im September 21 erschienen und es versammelt so unterschiedliche Essays von ihr. Also es gibt eine Einleitung, dann gibt es sechs verschiedene Texte und sie hat selber gesagt, das Buch ist eine Sammlung feministischer Essays zu folgenden Themen: Vergewaltigung und rassistische Unterdrückung, Pornografie und das Internet, Sexarbeit und Inhaftierungssysteme, Lust und Macht, Sex und Pädagogik, die Ethik des sexuellen Verlangens und Sex und Staat und noch viele mehr, wenn man das gelesen hat. Also man hat auch das Gefühl, es ist ein Buch, das auch noch mal die Corona-Zeit reflektiert, das Internetkultur zum Thema hat, das wie wächst Gen Z eigentlich auf, bespricht. Incels sind ein ganz großer Themenkomplex. Ja, und als ich so gelesen habe, dachte ich so, okay, das sind auch echt viele Fettnäpfchen, die man sich, glaube ich, reinsetzen kann, wenn man es bespricht, weil so ein bisschen die Frage ist, wie geht man da eigentlich ran? Ja, so aus philosophischer Sicht, gerade wir jetzt auch als zwei weiße Cis-Männer, die darüber reden, die von vielen, sage ich mal, dieser Themen nicht, ich sag mal, auf eine diskriminierte Art und Weise betroffen sind. Gleichzeitig ist es unglaublich reichhaltig, ist es unheimlich philosophisch interessant, finde ich. Und also, ich weiß nicht, sie hat einerseits beißt sie sich, finde ich, so richtig fest in den Diskursen und lässt nicht locker, finde ich oft. Also, dass man so merkt, Dinge, bei denen man vielleicht denkt, na gut, da wurde jetzt politisch in den letzten Jahren drüber geredet, da ist man jetzt auf dem Weg der Besserung oder sowas, da sagt sie, aha, ist man das wirklich? Finde ich, Srinivasan kommt immer so um die Ecke und sagt, aha, ist das wirklich so? Denkst du das wirklich? Wie wäre denn das und das? Hast du darüber schon mal nachgedacht, so ungefähr? Also, es stößt einen auch so vor den Kopf. Man ist begeistert, finde ich, dass sie da so tief reingeht in die Sachen und gleichzeitig fragt man sich auch immer am Ende von jedem Essay, was genau sollte mir das jetzt eigentlich sagen oder was denkt sie selber eigentlich darüber? Also es ist ein ja super spannendes Buch, finde ich. So viel vielleicht erstmal am Anfang.
Und ich glaube, dass dieses Zurückgelassensein mit was sollte mir das sagen, kein Fehler des Buches ist, sondern Teil des Designs. Und jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber ich glaube, dass, also du hast vollkommen recht, es gibt mir Gelegenheit, noch ein, zwei Sachen, glaube ich, vorab zu sagen, die wichtig sind für unsere Diskussion. Also ich würde dir zustimmen, dass wir hier in der Diskussion dieses Buches in der Position zweier Lernender und Zuhörender in erster Linie sind und das eigentlich gleich in mindestens doppelter Bedeutung, weil die eine Seite ist, wie du schon angesprochen hast, dass wir zwei weiße Männer sind, die auch großteils heteronormativ gelesen werden, denke ich. Und da gibt es also eine Ebene der persönlichen Erfahrung und Betroffenheit, die uns allenfalls ganz rudimentär gegeben ist. Und die andere Facette ist, dass Srinivasan meines Erachtens eine große Meisterin darin ist, tiefgehende Formen von Komplexität und Ambivalenz hinsichtlich sehr herausfordernder und teils unangenehmer Themen zu artikulieren. Und das zugleich von einem dezidiert politischen und progressiven oder linken Standpunkt. Also das Zitat, das wir zu Beginn vorgelesen haben, ist einer von zwei Einstiegs- oder Ausgangspunkten des Buches und das steht ganz zu Beginn des Vorwortes und eröffnet das. Und es ist eine Bestimmung des Feminismus, aber auch natürlich ein Bekenntnis zum Feminismus. Und es ist allein in den dortigen Überlegungen, in diesen paar Worten, die ich vorhin vorgelesen habe, ist meines Erachtens so vieles enthalten, das philosophisch scharfsinnig ist, das persönlich anregend und fordernd ist und das politisch extrem weitreichend ist.
Mhm.
Und dann eröffnet Srinivasan das erste Kapitel mit der Auskunft, dass ihr zwei Männer bekannt sind, von denen sie sich recht sicher ist, dass diese zu Unrecht einer Vergewaltigung beschuldigt wurden.
Ja.
Was natürlich ein unangenehmes und gerade in linken Kreisen provokantes Vorgehen ist. Denn wir wissen alle, dass die Zahlen weltweit eine total eindeutige Sprache sprechen.
Ja.
Über 90% aller polizeilich und rechtlich belangten Vergewaltigungsvorwürfe sind nicht erfunden. Es ist ein total falsches Bild, das also schreckliche Konsequenzen hat, dass es noch so weit vorherrschend ist, dass viele Leute denken, das sei so eine 50-50-Geschichte, wenn so ein Vorwurf erhoben wird. Und dementsprechend ist es, glaube ich, unter vielen Linken auch ein bisschen verpönt, das auf so eine Weise zum Thema zu machen, weil man sagt, so sehr das der Fall sein mag, dass dir diese Leute bekannt sind, ist das nicht, setzt das nicht das falsche Signal, wird damit nicht irgendwie ein schlechtes, stereotypes und extrem schädliches Bild reproduziert. Und Srinivasan ist in diesem Vorgehen jemand, der also offensichtlich sich, also dass sich ihrer Sache so sicher ist und ihrer, ich sag mal, Fähigkeit, das Thema kontrollierbar zu halten und,
ja,
und diskutierbar zu halten, dass sie immer wieder solche Pointen setzt, die durchaus ein bisschen provokant sein können und die auch irgendwie, wie gesagt, unangenehm sein können. Wenn man auf das Inhaltsverzeichnis guckt und sich anguckt, dass manche Kapiteltitel haben wie Talking to my students about porn oder On not sleeping with your students. Ich glaube, dass viele Menschen da eine ganz instinktive und gutturale Reaktion haben von, das ist aber, hier geht's wirklich ans Eingemachte oder an Themen, die nicht auf eine so gerade herausformulierte Weise sonst angegangen werden. Und diese Art von Provokation und diese Art von den Leser, die Leserin ein bisschen zurücklassen mit einem vielleicht geschärften Gespür für das Unangenehme, das Ambivalente und das sehr Schichtenreiche und Komplexe an diesen Themen, ist, glaube ich, Teil des Auftrags dieses Buches.
Ja, also das merkt man total, finde ich, dass sie selbst für Positionen, bei denen klar ist, dass sie die überhaupt nicht teilt, wie Positionen, die Incels in ihre Manifeste schreiben oder Positionen, bei denen Dozenten sagen, warum es aus ihrer Sicht in Ordnung war, eine sexuelle Beziehung mit einer Studentin einzugehen oder so, merkt man, dass Srinivasan total bemüht darum ist, diese Position zu verstehen und zu verstehen, wie denken die, warum denken die so, was ist die Argumentation und selbst in Teilen so mal mitzufühlen, wie sich das wohl anfühlt, um dann aber um nie so zu sagen, das finde ich so krass an dem Buch, naja, da gibt es zwei Sichtweisen oder das kann man so und so sehen oder sowas, dass, da so rauszugehen aus dem Argument, sondern dann anzufangen, selber auch zu argumentieren und zu sagen, nein, und das ist,
ja,
das kann so argumentiert sein und vielleicht denken das Professoren, vielleicht denken Männer so oder dachten Männer so und so, das ist aber trotzdem falsch und ich habe diese und diese Gründe und da können wir aber auch nicht stehen bleiben, denn wenn wir dann versuchen, quasi das politisch anzugehen, gibt es ganz neue Probleme, die sich uns stellen, bei denen wir immer so das Gefühl haben, Moment, wir sind irgendwie noch nicht fertig, also das ist nicht fertig dadurch, dass es ein Gesetz gibt oder dass jemand im Knast sitzt oder sowas, sondern daraus entstehen wieder ganz neue Probleme, die wieder neu angegangen werden müssen und das fand ich auch wahnsinnig beeindruckend zu lesen, weil das ganz oft Themen sind, bei denen ich das Gefühl habe, man ist dann auch mal froh, wenn es fertig diskutiert ist. Also man, wenn da feministische Errungenschaften gemacht wurden, zum Beispiel von MeToo oder sowas, dann habe ich das Gefühl, in so einer politischen Diskussion gibt es immer diese Tendenz zu, na gut, jetzt ist es aber auch mal abgehakt, so ungefähr. Jetzt haben wir darüber genug diskutiert. Und das scheint nie der Punkt zu sein, den Srinivasan hat, zu sagen, na gut, dann ist das jetzt fertig, dann haben wir jetzt quasi alle entschieden, Pornos sind halt irgendwie sind halt eine Sache der freien Entscheidung, ob man sich ein Porno anguckt oder bei einem Porno mitmacht und so weiter und so fort. Da brauchen wir so ein paar gesetzliche Regularien. Dann ist das Thema durch. Und das hat Srinivasan nie. Sondern sie sagt dann immer, naja, wenn wir das so sehen, welche Konsequenzen hat das denn eigentlich für unser Denken? Und dadurch ist dieses Buch auch so ein bisschen, finde ich, manchmal fast durch die Hintertür philosophisch. Also es fällt einem am Anfang gar nicht so auf, manchmal, wenn sie lange, sagen wir, feministische Kämpfe der 70er darstellt oder sowas.
Ja.
Aber ich finde, dieses Philosophische, was immer durchkommt, ist immer dieses neue Infragestellen von dem Status quo, an dem man ist, von dem Begriff, den wir jetzt dafür gefunden haben, von dem Gesetz, in das das jetzt gegossen wurde oder so. Und das ist echt beeindruckend zu lesen, auch wenn viele Kritiker des Buches und Kritikerinnen sagen, sie ist zu ungenau am Ende von manchen Sachen. Oder man würde sich wirklich manchmal wünschen, dass sie doch noch mal ein Argument macht. Denn in manchen Essays, sage ich mal, macht sie es ein bisschen stärker als in anderen, könnte man vielleicht sagen. Also vielleicht kann man manchen eher den Vorwurf machen, Dinge eher aufzuwerfen. Und bei anderen hat man das Gefühl, da kommt tatsächlich auch ein Argument. Aber wir verstricken uns ja schon in Diskussionen des Buches. Willst du vielleicht noch mal, oder muss noch was gesagt werden zu ihr? Also du hast gesagt, du hattest das damals mitbekommen und sie beackert so verschiedene, auch ganz verschiedene Felder. Gibt es noch was, was, bevor wir in die Essays reingehen, zu Amiya Srinivasan vielleicht gesagt werden muss?
Ja, Amiya Srinivasan ist, hat einen bereits persönlich auch sehr interessanten und ungewöhnlichen Hintergrund. Sie ist die Tochter indischer Eltern, die aber, ich glaube, also die diplomatisch tätig waren, und sie ist deswegen sehr international aufgewachsen, in New York und London, aber auch in Singapur, in Taiwan. Und sie hat dann ihren Bachelor in Philosophie gemacht an der Yale University und ist anschließend als Rhodes Scholar, was auch eine sehr prestigeträchtige Weise ist, von Amerika nach England zu kommen, an die University of Oxford gegangen, hat dort einen BPhil, also das ist der Master für Philosophie, heißt in Oxford Bachelor of Philosophy, aber es ist ein aufbauender Abschluss. Also hat ihren BPhil und ihren DPhil, also ihren Doktor in Philosophie, in Oxford gemacht und hat den Doktor gemacht bei John Hawthorne und Timothy Williamson, die zwei, man muss sagen, fast Giganten eigentlich der analytischen Erkenntnistheorie, Metaphysik, Logik und Sprachphilosophie sind. Hatte aber aus ihrer Zeit in Yale durchaus eine Prägung und eine Interessenlage, die vor allen Dingen in so Bereiche ging, die in diesem von uns jetzt schon ein paar Mal besprochenen und von mir eher abgelehnten Continental versus Analytic Split eher auf die kontinentale Seite geschlagen werden. Also ihre Interessenlage war auch schon vorab an Fragen wie Feminismus, politische Theorie, die genealogische Untersuchung davon, wie eigentlich unsere Begriffe, Praktiken und Institutionen das über die Zeit hinweg geworden sind, was sie sind und wie man das dementsprechend auch genealogisch hinterfragen und dekonstruieren kann. Und all diese Themen hat sie für ihre Doktorarbeit etwas hintangestellt. Die Doktorarbeit ist eine sehr, sehr mustergültige, analytische und formale Sammlung dreier Essays. Und jetzt anschließend hat Srinivasan dann für eine kurze Zeit am University College London ihren ersten Job gehabt und gelehrt und ist jetzt nach Oxford zurückgekehrt, wo sie am innerhalb Oxfords noch einmal sehr prestigeträchtigen All Souls College ist. Und jetzt einmal mehr diese Themen behandelt, die, denke ich, ursprünglich schon immer Bereich ihres Schaffens waren, nämlich eben Genealogie, Feminismus. Und The Right to Sex ist ein Buch, das haben wir, glaube ich, in vorigen Folgen auch schon mal gesagt, auch an ein breiteres Publikum gerichtet ist. Es ist nicht eine rein gelehrte oder akademische Abhandlung. Und es basiert teils auch, ich glaube, der titelgebende Aufsatz war ursprünglich einmal veröffentlicht worden als Does anybody have the right to sex? Fragezeichen. Und ist auch in der London Review of Books, also nicht in einem akademischen Journal, sondern in einer Veröffentlichung, die auch schon an ein breiteres, intellektuell interessiertes Publikum gerichtet ist, erschienen. Und in diesem Geiste sind auch so ein bisschen diese Aufsätze. Sie sind irgendwie extrem anspruchsvoll und fordernd, aber eben auch auf eine Weise geschrieben, die so ein bisschen einen Menschen, der einfach nur als verkörpertes politisches Wesen in der Welt sich Gedanken machen will. Und dass du gerade gesagt hast, es ist fast durch die Hintertür philosophisch, ist, also ich freue mich darüber total, weil ich auch das Gefühl habe, das ist es. Ich glaube, in der Folge, wo ich das mal thematisiert hatte, habe ich auch gesagt, es ist gar nicht so, dass einem groß etwas über das Wesen der Philosophie gesagt wird, sondern man spricht über sehr konkrete Themen in der Welt und stellt dann irgendwann fest, dass die Art und Weise, wie sie darüber nachdenkt, eine Variante ist, genuin philosophisch darüber nachzudenken. Und bei allem, wir werden bestimmt darüber reden, was man an der spezifischen Methodologie, viel auf diese Ambivalenzen zu beharren, viel eine Ausleuchtung des Problems und ein tiefergehendes Verständnis des Problems in den Vordergrund zu stellen, statt einer Beantwortung oder Auflösung des Problems. An dieser Methodologie kann man auch was kritisieren, aber ich finde es als Heranführung daran, wie man eigentlich philosophisch nachdenken kann, toll. Und das, ich glaube, das wäre erstmal alles, was ich noch zum Hintergrund zu Amiya Srinivasan sagen würde.
Ja, das ist echt beeindruckend gemacht in Teilen und dann auch wieder verwirrend. Und dann fragt man sich natürlich auch, okay, wie geht man da jetzt ran? Also beißt man sich selber jetzt auch an der historischen Einordnung fest? Ist da ein persönlicher Zugang der, den man eher findet? Wie ist es philosophisch konstruiert? Natürlich ist so das Dritte eigentlich das, was wir hier so machen. Ich finde, dass man oft so, also erst fand ich es schwierig zu sehen, wie sind diese Essays strukturiert, haben die Gemeinsamkeiten, wie argumentiert sie auch? Manchmal wirkt es ein bisschen sprunghaft und eben vielleicht auch essayistisch. Also mir fällt das jetzt selber erst auf, wo ich jetzt jede Woche auf diesem YouTube-Kanal Gamekritik ein Essay über ein Videospiel mache, das mir selber langsam erst auffällt, wie überhaupt essayistisches Denken und Schreiben so funktioniert, ne? Dass man so von einer Idee kommt man auf die nächste und dann schaut man sich an, wie war das eigentlich historisch und dann bringt man wieder ein aktuelles Beispiel und das hat ja immer so eine Offenheit auch, ne? Ein Essay zu schreiben, dass nicht alles bis ins Letzte ausargumentiert sein muss und so. Und da war es für mich am Anfang so ein bisschen schwierig, manchmal rauszufinden, wie macht sie das eigentlich? Aber ich habe das Gefühl, was sie meistens macht, ist erstmal eine Art aktuelles Problem aufwerfen, das aber eine politische Historie hat und auch eine feministische Historie. Also bei dem Feministin in der Geschichte, hauptsächlich meistens so die 60er, 70er, die sie anspricht, schon Antworten darauf hatten und sich auch schon gestritten haben. Also sie zeigt, finde ich, immer direkt auf, dass es zu einem Thema wie zum Beispiel Pornografie schon früher im Feminismus große Debatten gab, wie man das jetzt eigentlich sieht. Ist zum Beispiel Pornografie eher die Befreiung der Frau, die sexuelle Befreiung der Frau, weil wir da eben Frauen als sexuelle Wesen wahrnehmen können, so ungefähr, oder ist das gerade die Knechtschaft, so ungefähr? Und das ist etwas, was bei dem sie dann sagt, das war eigentlich damals schon umstritten. Es gibt irgendwie diese Punkte und es gibt diese Punkte, die haben das so gesagt, die haben das so gesagt. Man merkt immer so ein bisschen durch die Blume oder zwischen den Zeilen, bei wem sie eher ist, so leicht. Das wurde ja auch, habe ich auf Goodreads jetzt mehrmals gelesen, vorgeworfen, dass sie da zu wenig manchmal Stellung bezieht. Also man merkt schon, mit wem sie meistens nicht so viel anfangen kann und mit wem mehr. Aber sie präsentiert das recht, kann man trotzdem sagen, ausgewogen in Teilen. Also manchmal zitiert sie da Leute, bei denen man so denkt, pff, das haben die öffentlich sich getraut zu sagen oder zu schreiben. Das geht ja auf keine Kuhhaut, diese Position. Und sie lässt es so im Nebensatz laufen. Und man weiß natürlich so, sie wertet das ab, aber sie greift da niemanden an oder sowas. Und dann, nachdem sie das gemacht hat, denkt sie es meistens weiter und guckt, was ist eigentlich passiert seitdem. Also wir haben Thema XY, dann gab es eine längere Historie, in der über dieses Thema gestritten wurde. Und dann ist oft irgendwas passiert. Das sind oft politische Debatten, das sind oft vielleicht Richtlinien, die eingeführt worden sind. Das sind dann manchmal auch Gesetze, die es gab. Und dann stellt sie immer wieder die Frage an diese Gesetze, haben die jetzt eigentlich das Problem? Es ist meistens ein Problem des Patriarchats. Also sie sagt, es gibt dieses Problem, weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, haben die das jetzt gelöst? Hat das jetzt was gebracht tatsächlich oder so? Und setzt da dann immer noch mal so ein paar mehr Fragezeichen dran, was eventuell Möglichkeiten wären, da rauszukommen. Oft endet es aber so ein bisschen offen. Das ist so für mich, sagen wir mal, grundsätzlich so der Ansatz bei diesen Essays. Wenn ich das Gefühl habe, so ungefähr arbeitet sie. Und ja, wir können jetzt mal natürlich gerne in die reingehen oder auch ins Vorwort. Genau.
Gerne. Ist das quasi jetzt auch der Cut-off-Point, wo wir hinter die Paywall gehen?
Ja, genau. Das ist vielleicht ganz gut. Ich sag noch mal kurz, also das erste Essay, The Conspiracy Against Men, da geht es eben, wie du schon angesprochen hast, um diese, in Anführungszeichen, falschen Vergewaltigungsvorwürfe. Es kommen R. Kelly, alle möglichen Sachen vor. Dann Talking to My Students About Porn, da geht es tatsächlich darum, wie wirken sich Pornos auf unser Wahrnehmen aus und sollten die vielleicht auch verboten werden oder viel stärker reguliert. Dann The Right to Sex, das Essay, was es quasi so, also um das herum dieser Band so ein bisschen gestrickt ist oder das auch schon bevor das Buch veröffentlicht wurde, halt online für Debatten gesorgt hat. Da geht es um Incels, vor allem um Elliot Rodger und sein Manifest, in dem es um die Frage geht, genau, ob das, haben Männer nicht doch ein Recht auf Sex irgendwie? Dann gibt es ein Essay, wo sie auf die Reaktion auf dieses Essay eingeht. Dann das, was du schon angesprochen hast, On Not Sleeping With Your Students, da geht es um die Frage des Konsents bei Beziehungen zwischen Professoren, Professorinnen und deren Studenten, Studentinnen, aber auch weiter noch gefasst. Und im letzten Essay Sex, Carceralism and Capitalism geht es um ja die Frage der des Sexworks oder der Prostitution und inwieweit Gefangenschaft und auch, ja, sagen wir eigentlich, das staatliche, der Polizeistaat und sowas nicht eigentlich kritisiert werden müssen. Und dann ist die Frage, was der eigentlich als Mittel gegen Vergewaltigung zum Beispiel nützt oder nicht. So viel erstmal dazu, um euch noch ein bisschen anzuteasern. Darüber sprechen wir jetzt hinter der Paywall. Ihr könnt die Folge hören, wenn ihr Geister finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und ja, wir sprechen jetzt darüber.